Mose hält die letzte Ansprache an das Volk Israel vor seinem Tod und bevor die dann in das verheißene Land hinüberziehen. Und er ist dabei, sehr praktisch zu erklären, wie wir richtig leben können und wie sie gut leben können in diesem verheißenen Land, nämlich nach Gottes Wort, nach dem Gesetz. Und sie konnten das Gesetz nicht halten, nicht wirklich. Das Gesetz konnte sie nicht wirklich in das verheißene Land hineinbringen. Deswegen ist der Mose auch gestorben. Mose ist für uns ein Bild für das Alte Testament, für das Gesetz. Es hat ein anderer, hat sich hineingebracht, und das war der Josua oder auf Griechisch Jesus. Er war derjenige, der das Volk in das verheißene Land hineinbringen konnte. Nur er kann uns retten und nur er kann uns dieses Leben in Fülle schenken, für das das verheißene Land ja eigentlich ein Bild ist. Nicht ein Leben, das vom Gesetz dominiert ist, von Gesetzlichkeit, sondern ein Leben, das dominiert ist vom Heiligen Geist, das beherrscht ist vom Heiligen Geist. Aber wenn wir im verheißenen Land sind, wenn wir im Geist wandeln, dann will er das Gesetz durch uns und in uns erfüllen. Und so das Gesetz, es bringt uns halt in das verheißene Land, aber das Gesetz ist ein Segen für uns im verheißenen Land. Es ist einfach gut so zu leben, wie Gottes Wort uns sagt. Einfach heilig, heil, richtig zu leben. Ist ein Segen. Ja, wir können uns Erlösung und Heil und Segen von Gott nicht verdienen. Wir sind nicht vollkommen. Aber es ist trotzdem ein Segen, wenn wir uns an das halten, was wir hier lesen und was Gott uns sagt. Gebote, die wir uns jetzt anschauen werden, da geht es auch, wie schon letzten Male, vor allem darum, um diese Sache, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Sei barmherzig, sei nett. Liebe, das ist die Frucht in unserem Leben, die Gott hervorbringen will. Und das ist das eine Zeichen, wo Menschen erkennen können, dass wir Jesu Nachfolger sind. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also Nächstenliebe, darum geht's hier. Und wir sehen jetzt ganz besonders die Armen und die Schwachen, die Benachteiligten. Das sind offensichtlich die Menschen, die Gott ganz besonders am Herzen liegen. Vers 6. Man soll nicht Handmühle und Mühlstein pfänden, denn damit pfändet man das Leben. Es war nicht erlaubt, Zinsen zu verlangen von einem armen Bruder für Geld, das man ihm geborgt hat. Aber es war erlaubt, einen Pfand zu nehmen oder eine Sicherheit zu nehmen. Aber der Herr sagt, es soll nicht etwas sein, was er zum Leben braucht. Nimm ihm nicht die Mühle weg, dass er nicht kochen kann, die zur Brotherstellung notwendig war. Nimm nichts Lebensnotwendiges weg. Die Mikrowelle oder den Herd oder den Kochtopf. Das, was er zum Kochen fürs tägliche Leben braucht. Sei nicht unfair zu dem Armen oder zu dem Schwachen. Nutz die schwache Position von einem Bruder oder einer Schwester nicht aus. Das ist das Prinzip hier. Vers 7. Wenn ein Mann gefunden wird, der einen von seinen Brüdern, einen von den Söhnen Israel geraubt hat und ihn als Sklaven behandelt und verkauft hat, dann soll dieser Dieb sterben und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Entführung und Versklavung von einem Bruder, das war ein schweres Verbrechen. Vers 8. Bei der Plage des Aussatzes hüte dich, dass du sehr darauf achtest und alles tust, was die Priester, die Leviten lehren werden. Er soll darauf achten, zu tun, wie ich ihnen befohlen habe. Aussatz, Lepra, war eine gefährliche Plage. Und wir haben das gesehen im 3. Mose Kapitel 13. Da war genau beschrieben, wie sie umgehen sollen mit Aussatz und was sie da tun sollen. Geistlich gesehen, haben wir damals gesagt, ist Aussatz ein Bild für Sünde. Vers 9. Denk daran, was der Herr, dein Gott, an Mirjam getan hat, auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Mirjam oder Miriam, das war die ältere Schwester von Mose. Und die hat gemeinsam mit Aaron, dem älteren Bruder von Mose, die haben gemeinsam rebelliert. Waren rebellisch gegen Moses Leiterschaft. Waren eifersüchtig auf den Mose. Und wir können das nachvollziehen, denke ich. Jeder, der kleinere Geschwister hat,
Es fällt einem schwer, sich da unterzuordnen. Oder, hey, was ist der Kleine, was will mir der sagen? Aber trotzdem, Mose war der Leiter, den Gott gewählt hat. Und sie haben rebelliert dagegen. Und dieses rebellische Herz, dieses eifersüchtige Herz, das frisst einen auf wie Aussatz, wie Lepra, das entstellt einen Menschen. Und ich weiß nicht, warum Gott es genau hier sagt in dem Kontext, aber vielleicht will er sagen, wenn ihr einen Aussätzigen seht, dann denkt an die Mirjam. Und denkt dran, dass ihr nicht dieselbe Einstellung habt, wie sie gehabt hat. Dass ihr nicht von Eifersucht oder von Bitterkeit aufgefressen werdet, sondern, hey Leute, wenn das in eurem Herzen ist, dann vergebt es. Oder bekennt es dem Herrn und sucht Vergebung. Oder wenn ihr bitter gegen jemanden seid, weil ihr nicht vergeben habt, dann vergebt. Vergesst nicht diese geistliche Lektion. Vers 10. Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen leist, jetzt sind wir wieder beim obigen Thema, dann sollst du nicht in sein Haus hineingehen, um von ihm ein Pfand zu erheben. Draußen sollst du stehen bleiben und der Mann, dem du geliehen hast, soll das Pfand zu dir nach draußen hinausbringen. Du sollst deinem armen Bruder, der in Schuld geraten ist, einem, der sozial vielleicht eine Ebene unter dir stehst, du sollst ihn mit Würde behandeln. Nicht stolz. Nicht stolz. Ich bin reich und ich habe dir Geld geborgt, deswegen kann ich jetzt über dich verfügen. Du bist so unter meiner Fuchtel. Und wenn ich in dein Haus reinstürmen will und da rumtun will, dann ist es okay. Ich kann das tun, wenn es mir passt. Ich stürm da rein und ich hole mir meine Sicherheit, ich hole mir das Pfand. Und der Herr sagt, nein, nein, achte die Privatsphäre von diesem Bruder. Er ist noch immer der Herr seines Hauses, selbst wenn es eine Wellblechhütte ist, in der er wohnt. Du warte draußen und lass ihm rausbringen, was er denkt, was er dir als Sicherheit geben will. Wir sollen jeden Menschen mit Respekt behandeln. Egal, ob er der Bill Gates ist oder ob er in einer Sozialwohnung wohnt, ob er der Penner ist, der unter der Brücke wohnt. Jeden Menschen mit Würde behandeln. Wir sind alle geschaffen in Gottes Ebenbild. Deswegen hat jeder einzelne Mensch, ganz egal wo er sozial steht, hat unendlichen Wert und hat unendliche Würde. Und es gibt vor Gott kein Ansehen der Person. Also wir wollen nicht auf andere, denen es schlechter geht, drunter schauen und die vielleicht irgendwie so abschätzig von oben herab behandeln, sondern es soll mit Würde sein, es soll mit Wertschätzung und mit Liebe sein. Vers 12, und wenn er ein bedürftiger Mann ist, sollst du dich nicht mit seinem Pfand schlafen legen. Du sollst ihm das Pfand unbedingt beim Untergang der Sonne zurückgeben, damit er sich in seinen Mantel schlafen lege und dich segne. Und es wird für dich als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinen Gott. Du sollst ihm nicht die Decke wegnehmen, mit der er sich nachts wärmt. Also wieder, nimm deinem Bruder, nimm deiner Schwester nichts weg, was sie wirklich zum Leben braucht. Ich meine, dieser Mantel ist ja eh nicht viel wert. Das bringt dir einen Mantel von einem Armen als Sicherheit. Sei nicht so kaltherzig, sei nicht so habgierig, dass du dem Mitmenschen sogar das Nötigste wegnimmst. Und ja, wenn du das als Pfand nimmst, dann gib's ihm zurück am Abend, dass er sich schlafen legen kann und dass er sich wärmen kann. Und wenn du ein weiches Herz hast, wenn du ein barmherziges Herz hast, dann wird der Herr dich dafür segnen. Vers 14. Du sollst den Bedürftigen und den armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken. Sei einer von deinen Brüdern oder von deinen Fremden, die in deinem Land in deinen Toren wohnen. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und die Sonne soll nicht darüber untergehen, denn er ist bedürftig und verlangt sehnsüchtig danach, damit er nicht über dich zum Herrn schreit und Sünde an dir ist. Es waren Tagelöhner. War normal, dass man denen jeden Tag am Ende des Tages, am Ende der Arbeit, den Lohn ausbezahlt hat. Das ist der Hintergrund für dieses Gleichnis, was Jesus erzählt von den Tagelöhnern, den er jeden einen Denar versprochen hat und die arbeiten unterschiedlich lang und er kennt die Geschichte. Die haben das gebraucht zum Überleben. Die konnten es sich nicht leisten, anzusparen. Die haben von einem Tag auf den nächsten gelebt. Und der Herr sagt hier, du sollst einem solchen den Lohn nicht zurückhalten. Sagen, oh, ich habe vergessen heute zu zahlen oder ich habe es gerade nicht bei der Hand. In Wirklichkeit legst du es auf die Bank, dass du von den Zinsen noch ein bisschen mehr verdienen kannst, wenn du ihm nicht gleich zahlst. Sollst ihn nicht benachteiligen, du sollst ihn nicht unterdrücken, weil er schwach ist, weil er sich nicht wehren kann. Sprüche 3, Vers 27 heißt es, denn halte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in deiner Macht, deiner Hand steht, es zu tun. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Also sei ehrlich, sei gerecht, sei fair, sei schlicht und einfach nett zu deinem Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Vers 16. Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Also jeder soll nur für seine Schuld sterben. Und wenn es passiert ist in der Bibel, dass eine ganze Familie hingerichtet wurde, wie zum Beispiel bei Achan oder bei Korach, na, wie hieß der Aufständische? Ja, Korach. Dann ist offensichtlich, dass die Familie mitschuldig war. Dass die Mittäter war und Mitwisser waren und mitschuldig waren. Aber jeder ist nur verantwortlich für seine persönliche Schuld. Kindern wird die Schuld der Väter nicht zugerechnet und umgekehrt auch nicht. Diese Lehre, dass Sünden oder Flüche oder okkulte Belastungen von den Vätern, von den Vorfahren vererbt werden können auf die Kinder, wie es in manchen, vor allem charismatischen Kreisen gelehrt wird, das ist schlicht und einfach Schrott. Das hat keinen Halt in der Bibel. Im Gegenteil, es widerspricht dem, was Gott uns in der Bibel sagt. Der Herr wird die Sünden der Väter nicht den Kindern anrechnen oder sie dafür verantwortlich halten, was die Vorfahren getan haben, sondern nur für ihre eigenen. Wenn sie dasselbe tun wie die Vorväter, dann okay. Dann sind sie auch verantwortlich dafür. Ezekiel 18, Vers 20. Da heißt es, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen, die soll auf ihm sein. Der soll dafür gerichtet werden, aber Gott richtet nie einen Schuldigen oder einen Unschuldigen anstelle von einem Schuldigen. Das ist ein völlig bizarres, falsches Konzept, so zu denken. Gott ist gerecht. Vers 17. Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen und das Kleid einer Witwe sollst du nicht pfänden. Das waren die Ärmsten in der Gesellschaft, die Fremden und die Waisen und die Witwen. Also sei wieder barmherzig zu den Armen. Vers 18. Und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Sollst die Benachteiligten nicht misshandeln oder unterdrücken oder benachteiligen, denk dran, dass du selbst mal Sklave warst. Und denk dran, dass der Herr dich befreit hat und erlöst hat. Und denk dran, wie viel Barmherzigkeit und wie viel Liebe er dir zeigt und wie viel Gutes er dir tut. Und wie gut er zu dir ist. Und deswegen sei ihm ähnlich. Verhalt du dich deinem Nächsten gegenüber so, wie dein lieber Vater sich dir gegenüber verhält. Vers 19. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und du hast deine Gabe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein, damit der Herr, dein Gott, dich segnet in allem Tun deiner Hände. Wenn du deine Oliven abschlägst, sollst du nicht hinterher die Zweige absuchen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Und wenn du in deinem Weinberg Lese hältst, sollst du nicht hinterher Nachlese halten. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Und du sollst daran denken, dass du Sklave warst im Land Ägypten. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Dieses Verbot, Nachlese zu halten, so dass die anderen, die Armen, die Benachteiligten, sich versorgen konnten damit. Armenfürsorge war das damals, war ein tolles System. Wenn die Leute geerntet haben, ganz egal was, dann sind sie da mal durchgegangen und es bleibt immer was hängen, was man übersieht oder was man zurücklässt. Und ich glaube, im Herrn sein Herz war sogar, hier sei nicht zu genau. Lass dir das nicht zu Herzen gehen, wenn du eine Gabe übersiehst oder wenn was liegen bleibt. Lass was über für die Armen in deinem Land. Und dann durften diese Armen, die Arbeitslosen, könnte man vielleicht heute sagen, die durften dann nachher kommen und durften sich versorgen. Mit dem, was im Feld stehen geblieben war, was übersehen wurde, was in Trauben noch hängen blieb, was an Oliven noch dran war. War ein tolles System. Tolle Armenfürsorge, tolle Arbeitslosenversicherung. War nicht bürokratisch, war nicht irgendwie zentralistisch, sondern es war dezentral, es war privat. Das Schöne war, du hast den Leuten gedient, die du gekannt hast, die in deinem Ort gewohnt haben, den Armen, es war eine sehr persönliche Sache. Und die Armen, die waren nicht isoliert, die waren in die Gemeinschaft eingebunden, die wurden nicht vom Staat oder sonst irgendeiner Institution abhängig gemacht, sind auch nicht arbeitslos irgendwo rumgesessen, ja, die mussten arbeiten. Und es war harte Arbeit. Ich meine, ernten, wenn einer vor dir schon geerntet hat, das ist Arbeit. Aber es hat ihnen Gelegenheit gegeben, in Würde, durch ehrliche, harte Arbeit, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Und es ist ein tolles System. Und es hat alle Beteiligten auf den Herrn hingewiesen. Grundbesitzer, verdankbar, hat gesagt, Herr, du hast mich erlöst. Deswegen bin ich dankbar, ich will meine Habgier einschränken. Ich will deinem Wort gehorchen, was du mir gebietest. Und ich will es übrig lassen, wenn ich da mal durchgegangen bin. Das, was liegen bleibt, lasse ich über. Ich will ein weiches Herz haben für Bedürftige. Und es ist Freude, anderen zu helfen. Der hat auch was davon gehabt. Und der Arme, der hat dem Herrn gedankt, dass er ihn erlöst hat und gesagt, danke, dass du uns in ein gutes Land gebracht hast. Und Herr, danke für dein Wort, dass du dieses Gesetz erlassen hast. Und ich bin mir sicher, der hat auch für eine gute Ernte gebetet. Und auch für den Grundbesitzer, der gottesfürchtig war und der sich an Gottes Wort gehalten hat. Also es war ein wunderbares System. Hat die Würde der Armen und der Arbeitslosen bewahrt. Hat die Beziehung zu Gott gestärkt und auch die Beziehung der Gemeinschaft gestärkt, weil die Leute füreinander da waren. Gutes Modell, wie heute ein Sozialsystem aussehen könnte oder Arbeitslosenhilfe aussehen könnte. Nicht, dass man es 1:1 umsetzen kann, das ist schon klar, aber es sind gute Prinzipien drin, denke ich. Kapitel 25, Vers 1. Wenn ein Rechtsstreit zwischen Männern entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, dann soll man den Gerechten gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig. Wir haben das am Sonntag angeschaut, Römer 13, das ist die Verantwortung der Regierung. Gerechten gerecht sprechen, den Schuldigen schuldig sprechen. Wir sehen im Römer 13, dass die Regierung Gottes Dienerin ist, für Ordnung und für Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen und die Bürger zu beschützen, die Verbrecher zu bestrafen. Oder wie wir im 1. Petrus gelesen haben, Kapitel 2, da heißt es, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Also die Übeltäter, die Verbrecher, die sollen bestraft werden, soll einfach gerecht sein und die Unschuldigen, die sollen gerecht gesprochen werden. Vers 2, und es soll geschehen, wenn der Schuldige Schläge verdient hat, dann soll der Richter ihn hinlegen und ihm in seiner Gegenwart nach der festgesetzten Zahl Schläge geben lassen, seiner Schuld entsprechend. 40 Schläge darf er ihm geben lassen, nicht mehr. Damit nicht, wenn er fortfährt, ihn über diese hinaus mit vielen Schlägen zu schlagen, dein Bruder in deinen Augen entehrt wird. Also jeder sollte ein faires Gerichtsverfahren bekommen. Und wenn er schuldig war, dann wurde er unter Aufsicht von dem Richter gleich bestraft. War ein sehr effektives, sehr straffes Rechtssystem, was die dort hatten. Es gab keine Gefängnisse in Israel. Schwerverbrecher, die eine Gefahr waren für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, die wurden hingerichtet. Und leichte Verbrecher oder leichte Verbrechen, die mussten Strafe zahlen, mussten Wiedergutmachung leisten. Ja, und manchmal wurden sie geschlagen. Schläge eingesteckt. Ja, aber dann war es vorbei. Fragt sich, ob in ihrem gewissen Sinn das nicht barmherziger war, als heute ist, wo wir Leute jahrelang hinter Gittern stecken und die Angehörigen mitleiden. Damals hatten nicht große Probleme mit Reintegrationsprogrammen oder sowas. Er wurde da bestraft, der Verbrecher wurde gedemütigt und bestraft und dann konnte er nach Hause gehen und weiter für seine Familie sorgen. Aber auch hier sagt der Herr wieder, die Strafe soll angemessen sein. Es soll mit Maß und mit Ziel sein und sie durften auch nicht über die Stränge schlagen. Es war begrenzt, es gab eine Obergrenze, wie viele Schläge man geben konnte. Also man durfte den jetzt nicht grün und blau schlagen, bis er halb tot war. Wieder Barmherzigkeit. Ja, die Schläge, die sollten dem eine Lektion sein, aber die sollten den nicht umbringen oder dem zum Krüppel machen. Paulus hat gesagt, 5-mal habe ich die Schläge eingesteckt. Bei ihm war es ungerecht. Wurde verfolgt um Jesu Willen. Aber Barmherzigkeit sollte ihn nicht umbringen, sollte ihn nicht wirklich schwer verletzen und es sollte ihn auch nicht über die Maßen entehren, lesen wir hier. Es war beschränkt, 40 Schläge. Juden haben dann später gesagt, okay, wir geben maximal 39. Das war Barmherzigkeit. Wir dachten, falls wir uns verzählen, erstens mal waren die so gesetzlich, die wollten das Gesetz genau halten. Dann haben sie sich gedacht, hey, falls wir uns verzählen, wir wollen lieber einen Fehler machen auf Seite der Gerechtigkeit, als dass wir zu viel Schläge geben. Seite der Barmherzigkeit, wollte ich sagen. Geistlich gesehen, wer ist denn der Verbrecher? Wir. Wir sind diejenigen, die gesündigt haben, die das Gesetz gebrochen haben. Wir sind diejenigen, die die Schläge einstecken sollten. Aber Jesus hat sich für uns schlagen lassen. Jesaja 53. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient haben. Vers 4. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Es gibt einen Kommentar dazu im Neuen Testament. Zeigt uns, dass es bildlich, dass es geistlich zu verstehen ist, was der Herr hier sagt. Wird zweimal zitiert im Neuen Testament, diese Stelle. 1. Korinther 9, Verse 9 bis 14. Da ist es denn in dem Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Und sagt ein Stück weiter unten, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Also es geht nicht um Ochsen hier, obwohl Menschen manchmal auch so Ochsen sein können, aber es geht hier um die Versorgung von Missionaren oder von denen, die vollzeitlich im Gemeindedienst arbeiten. Zweite Stelle, wo das zitiert wird, ist im 1. Timotheus Kapitel 5. Da ist es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also die, die geistlich dienen, die sollen auch materiell versorgt werden. Vers 5. Jetzt wird es wieder interessanter. Wenn Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, dann soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts einem fremden Mann angehören. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie soll und sich zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe vollziehen. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie dann gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Also dein Bruder stirbt, dann musstest du die Schwägerin heiraten. Du musstest ein Kind mit ihr haben. Und dieses Kind, der Erbe oder auch die Erbin, die sollte dann als Kind des verstorbenen Bruders gelten und das Erbe weitertragen. In 4. Mose 27 haben wir gelernt, dass auch die Töchter erben konnten, wenn es keine Söhne gab. Interessantes Gesetz. Bin mir sicher, die Brüder, besonders die jüngeren Brüder, haben sehr genau geschaut, wen der ältere Bruder heiratet. Wer das Mädel ist. Haben wahrscheinlich auch geguckt, dass sie sich halbwegs gut verstehen mit der Schwägerin, weil es könnte sein, dass sie irgendwann mal mit ihr enden. Matthäus 22 sehen wir, dass die Sadduzäer dieses Gesetz verwenden wollten, um Jesus in eine Falle zu stellen. Und haben diese bizarre Geschichte da erfunden, dass ein Bruder stirbt und der nächste heiratet sie und sieben Brüder haben sie hintereinander und wessen Frau wird sie dann im Himmel sein? Jesus sagt mit anderen Worten, ihr fragt nicht, weil ihr so schlau seid, sondern weil ihr keine Ahnung habt. Ihr Sadduzäer. Auch Ruth, im Buch Ruth, ist das der Hintergrund, wo der Boas hingeht und die Ruth heiratet, diese Schwagerehe eingeht. Der Löser, sein Bild für Jesus. Der Schwager muss ein Verwandter sein. Jesus ist einer von uns geworden, ist Mensch geworden. Er musste fähig sein zu lösen, musste fähig sein, den Preis zu bezahlen und er musste auch gewillt sein. Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Er ist Mensch geworden, uns gleich. Und er war fähig, war der Einzige, der fähig war, den Preis zu bezahlen für unsere Schuld. Und er war gewillt, das zu tun. Und der Freude, die vor ihm lag, hat er das Kreuz erduldet, die Freude der Gemeinschaft mit uns. Wir sehen dort im Buch Ruth aber auch einen, der nicht gewillt war, diese Schwagerehe einzugehen und gesagt hat, hey, Boas, nur zu, heirat du die Ruth, weil sonst versaue ich mir mein Erbe. Meine Kinder. Vers 7, wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann sagt er, ich kann ja nicht ausstehen, die Frau meines Bruders. Wenn der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, dann soll seine Schwägerin ins Tor hinausgehen zu den Ältesten. Das war der Ort, wo Gericht gehalten wurde, das wissen wir schon. Und sie soll sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder den Namen in Israel aufrechtzuerhalten. Er will die Schwagerehe mit mir nicht eingehen. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Doch stellt er sich dann hin und sagt, ich habe keine Lust, sie zu nehmen, weil sie schlecht kocht oder weil sie Mundgeruch hat oder was immer, weil er sie nicht ausstehen kann. Ich habe keine Lust, sie zu nehmen, dann soll die Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß abziehen und ihm ins Gesicht spucken. Und sie soll antworten und sagen, so soll dem Mann geschehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel heißen Haus des Barfüßers. Schuh hat wahrscheinlich das Land repräsentiert. Der Herr zu Josua gesagt, jedes Land, jedes Stück Land, worauf du deinen Fuß setzen wirst, das soll euch gehören. Und derjenige hat das Erbe seines Bruders ausgelöscht im Volk Israel, im Land Israel. Und so wurde ihm der Schuh ausgezogen. Und dann hat sie ihm ins Gesicht gespuckt. Das war was, was extrem demütigend war. Gerade im Nahen Osten, im Orient, sogar das Gesicht zu berühren, das hat als Schande gegolten. Mir spuckt ihm, also gerade eine Frau, ins Gesicht, öffentlich, in der öffentlichen Versammlung, vor allen Leitern, hat Schande über sich gebracht und seine Familie. Weil er nicht gewillt war, die Erbfolge seines Bruders zu erhalten und um sich, um seine Familie, um seine Frau und auch sein Haus zu kümmern und die zu versorgen. Vers 11, das wird noch interessanter. Wenn Männer miteinander raufen, ein Mann und sein Bruder, und die Frau des einen eilt herbei, um ihren Mann aus der Hand dessen, der ihn schlägt, zu retten, und sie streckt ihre Hand aus und greift an seine Geschlechtsteile, dann sollst du ihr die Hand abhauen, du sollst nicht schonen. Es sagt hier nicht, dass sie ihm nicht helfen darf. Also sie durfte ihm das Nudelholz über den Kopf hauen oder alles Mögliche, aber manche Dinge sind einfach heilig. Amen, Männer? Sie durfte nicht seine Familienpläne zerstören. Ja, so haben die das damals auch gesehen. Ne? Du hast praktisch die Nachkommenschaft von dem ermordet. Also der Herr sagt, wenn ihr schon rauft, dann rauft ihr nichts fair. Also gewisse Dinge sind einfach nicht erlaubt. Wir sehen eine schöne Sache hier, eine kostbare Sache eigentlich. Eine Frau, die mit allem, was sie... Na, das meine ich nicht, Papi. Ich meine, es ist auch kostbar, aber... Okay. Ich meine, eine Frau, die sich mit allem, was sie hat, einsetzt, um ihren Mann zu helfen, ist eigentlich eine noble Sache und ist eine wunderbare Eigenschaft von Frauen. die auf so wie diese Glucke sind, die einfach die Familie beschützen will. Und Frauen sind da oft erstaunlich, entwickeln übermenschliche Kräfte, wenn es darum geht, die Familie zu beschützen, einen Ehemann oder ein Kind, was in Gefahr ist. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft. Aber da ist auch eine Gefahr drin. Und ich glaube, wir Männer und auch die Frauen müssen gleichermaßen sensibel sein dafür. Wir Männer und Frauen sind da ein bisschen unterschiedlich. Wir Männer, wir hauen uns schon mal unsere Köpfe ein. Und wir streiten so richtig und streiten das Ganze aus und wir regeln das Ganze und dann ist geregelt und es ist vergessen und ist vorbei und wir sind wieder Freunde. Für Frauen ist es oft nicht so leicht, einfach loszulassen. Können manchmal sehr nachtragend, sehr verbittert werden gegen jemanden, der ihren Mann verletzt hat oder irgendjemanden, den sie lieben, der dem Unrecht angetan hat. Und man kann das manchmal beobachten. Wir Männer müssen da weise sein. Müsst weise sein, was ihr an Frauen erzählt und vor allem, wie ihr es ihnen erzählt. Und die Frauen, wie ihr umgeht mit dem, was die Männer erzählen. Weil Männer laden manchmal ab daheim. Der Stress in der Arbeit, irgendwo Stress mit dem Chef oder mit einem Kollegen und dann kommt nach Hause und sagt, oh Mann, der Idiot und was der mir angetan hat und wie ungerecht und furchtbar und ladet ab bei seiner Frau und die Frau leidet mit, oh du armes Häschen. Und dann geht er am nächsten Abend, am nächsten Morgen zurück auf die Arbeit und ins Büro, die beiden streiten sich das aus, klären das, sind wieder die besten Freunde, aber die Frau schleppt die Last mit sich rum. Wenn er sagt, hey, wir sind eingeladen bei meinen Kollegen, sagt die Frau, hey, ich will nichts von dem wissen. Der ist und sie trägt es noch mit sich mit, weil es nicht so einfach ist, für sie loszulassen. Und müssen wir weise sein, wie wir umgehen mit diesen Dingen. Vers 13. Du sollst nicht zweierlei Gewichtsteine in deinem Beutel haben, einen zum Großen und einen Kleinen, einen Großen und einen Kleinen. Du sollst nicht zweierlei Eva in deinem Haus haben, ein großes und ein kleines. Vollen und gerechten Gewichtstein sollst du haben und volles und gerechtes Eva sollst du haben, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr, den Gott, dir gibt. Denn ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott, ist jeder, der dieses tut, jeder, der Unrecht tut. Also sollst du zwei unterschiedliche Gewichte haben. Eins zum Einkaufen und dann eins zum Verkaufen. So wie wir das heute manchmal machen. Wenn wir ein gebrauchtes Auto kaufen, dann, oh Mann, das ist die volle Schrottkarre und so viel kannst du für das Ding doch nicht verlangen und ist ja nichts mehr wert und wir versuchen so weit wie möglich runterzudrücken. Vielleicht tiefer als das, was fair ist. Und dann, wenn wir es aber verkaufen, hey Mann, das ist das beste Auto, was es gibt. Das ist noch in so tollen Zustand und glücklich, dass ich dir das anbiete. Und der Herr sagt, sei kein Betrüger. Gott hasst es. Sondern sei ehrlich, sei verlässlich, sei gerecht wie dein Vater im Himmel. Vers 17. Denk daran, was Amalek dir angetan hat, auf dem Weg, als sie aus Ägypten zog, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Und wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt als Erbteil, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Geschichte, die wir schon kennen aus 2. Mose Kapitel 17, wo die Amalekiter Israel attackiert haben. Als Israel aus Ägypten, sein Bild für die Welt, ausgezogen war, sie erlöst worden sind durch das Passahlamm, ein Bild für Jesus, und getauft worden sind im Meer. Und dann, als sie durch die Wüste gezogen sind, auf dem Weg ins verheißene Land. Wie gesagt, verheißene Land ist ein Bild für das Leben im Geist, ein Leben, das beherrscht ist vom Heiligen Geist. Ein Leben, ein heiles Leben, ein Leben in der Fülle, die Gott für uns hat. Und da kam Amalek. Und die haben sich ihnen entgegengestellt, um sie abzuhalten, um sie aufzuhalten auf diesem Weg ins verheißene Land, dass sie nicht dorthin gelangen. Und Amalek ist ein Bild für das Fleisch, für unsere sündige Natur. Und das ist eine Hauptstrategie, wie Satan uns angreift. Er hakt ein in unser Fleisch und versucht uns da. Und der ist kein fairer Kämpfer. Kommt von hinten. Die Nachzügler, die Schwachen, die Erschöpften, die Müden werden angegriffen. So wie ein Löwe die schwächsten und die lahmsten Tiere in der Herde erwischt. Satan ist ein brüllender Löwe, sagt uns die Bibel. Und da müssen wir aufpassen. Wir alle werden dann und wann mal müde in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Wir dienen dem Herrn, wir geben unser Bestes, wir fühlen uns aber manchmal auch ausgepowert. Oder wir werden einfach älter, haben die Midlife-Crisis oder gehen in die Rente. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu solchen Nachzüglern werden. Dass wir nicht denken, ich verdiene eine Pause. Und ich kann mich jetzt ein bisschen zurücklehnen, ich kann es ein bisschen lockerer nehmen. Ich habe hart gearbeitet oder ich habe dem Herrn gedient an vorderster Front. Und jetzt habe ich mir es verdient, dass ich mal ein bisschen leiser treten kann. Ein bisschen Ausruhe auf meinen Lorbeeren. Lass die anderen an der Front kämpfen. Oder vielleicht ist gerade ein bisschen trocken. Meine Zeit mit dem Herrn, Zeit in der Gemeinde, ein bisschen trocken. Und kannst ja denken, jetzt gehe ich schon 20 Jahre in die Gemeinde und habe schon zweimal durch die ganze Bibel hier die Bibel studiert. Ist okay, wenn ich jetzt mal ein bisschen aussetze. Wenn ich nur so einmal im Monat Gottesdienst gehe und schlafe mich ein bisschen mehr aus und gehe im Frühshoppen, lehne mich ein bisschen zurück. Und ich kenne den Herrn jetzt schon so lange, muss es nicht mehr so ernst nehmen mit der stillen Zeit und dann mit dem Gebet. Lege mich lieber in die Hängematte und schalte den Fernseher ein, gönne mir eine Pause. Und vielleicht könnt ihr noch ein bisschen da im Internet rumsurfen oder tratschen gehen zu meiner Freundin und ein bisschen zurücklehnen. Es kann passieren, dass wir uns so langsam, vielleicht ohne das zuerst zu merken, dass wir zu so Nachzüglern werden, geistlich gesehen. Und das ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn wir unser Zusammensein vernachlässigen. Und wenn wir anfangen, zurückzubleiben und den Kämpfen und dem Dienst auszuweichen, wenn wir anfangen, untätig zu werden, rumzuhängen, bequem zu werden. David ist das beste Beispiel in der Bibel. 2. Samuel, Kapitel 11. Wo er gedacht hat, ich war ungefähr um die 50, vielleicht hat er die Midlife-Crisis gehabt, vielleicht hat er sich gedacht, ich bin König, ich kann mit 50 in die Rente. Ich bleib mal zurück. Leute, ihr seid als die Könige ausziehen in den Kampf, normal zurückgeblieben, hat die anderen kämpfen lassen und was ist passiert? Zurückgelehnt, Hängematte, Fernseher, auf dem Dach, runtergeschaut. Bathsheba hat gebadet. Und dann, wir kennen die Geschichte. Hat sie holen lassen und eine Sünde hat zur nächsten geführt und hat er wirklich missgebaut. Hat wirklich Schiffbruch erlitten. Wann ist es passiert? Am Höhepunkt seiner Macht. Wo er gedacht hat, jetzt habe ich es erreicht, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt, ich muss nicht mehr so kämpfen wie früher. Ich habe eine Pause verdient. Ich kann mir es leisten, mal ein bisschen untätig zu sein, mal ein bisschen rumzuhängen. Ist gefährlich. Wir können uns keine Pause leisten in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Fein schläft nicht. Unser Fleisch schläft nicht, es nimmt keine Pause. Und deswegen, wenn wir uns ein bisschen müde fühlen vielleicht oder geistig schwach fühlen, dann ist es nicht gut, wenn wir einen Schritt zurück machen, sondern wir haben es nötiger, dass wir mehr denn je dem Herrn näher sind und dass wir aktiv sind für ihn. Stille Zeit halten, Gemeinschaft suchen, Bibel studieren, dem Herrn dienen, ob wir Bock drauf haben oder nicht. Leute, wenn wir immer nur tun, worauf wir gerade Bock haben, dann wären wir vielleicht die halbe Zeit nicht hier. Jesaja 40 heißt es, hast du nicht erkannt oder hast du es nicht gehört, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er müdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Der Schlüssel ist nicht, dass wir uns eine Pause nehmen, dass wir uns hängen lassen, dass wir Urlaub nehmen vom Herrn und von dem Kampf, sondern wir hoffen auf den Herrn. Wir bleiben an ihm dran. Und das heißt hier, die das tun, die laufen und ermatten nicht und sie gehen und ermüden nicht. Seht ihr, sie laufen und ermatten nicht und sie gehen und ermüden dabei nicht. Wir dürfen uns nicht hängen lassen. Amalek ist ein starker Feind und er macht keine Pause. Und der Herr will, dass wir den völlig zerstören, dass wir ihn völlig auslöschen. Das Fleisch, dass wir unser Fleisch kreuzigen. Nicht füttern, nicht nähern, nicht babysitten, sondern nee, es muss ans Kreuz. Römer 6. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber leben in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr aus seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge oder Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Jesus hat gesagt, wenn es was gibt, was dich zur Sünde verführt, dann schneid es ab, wirf es weg. Sei kompromisslos mit deinem Fleisch. Sei kompromisslos mit diesen Dingen, die dich versuchen. Paulus sagt, ich schlage meinen Leib und knechte den, damit ich ihn in Unterordnung halte. Dieses Fleisch. Ich gebe diesen fleischlichen Impulsen nicht nach. Ich hänge nicht untätig rum. Ich verwöhne mich nicht selbst. Ich gebe ihm nicht so einen kleinen Raum und lass mich mal durchhängen. Sondern ich bin ausgerichtet auf Jesus. Ich bin in der ersten Reihe, in der ersten Schlachtreihe. Bin aktiv für ihn und für sein Reich. Und wirklich, das ist der beste und das ist der sicherste Platz, wo wir sein können. Ich denke, wir kennen das alle aus unserer Erfahrung. Ich kenne es. Die Zeiten, wo du wirklich aktiv bist für den Herrn und wo wir Outreach machen oder wo wir einfach nonstop für den Herrn, dem Herrn dienen und Frucht bringen und aktiv sind, da denke ich gar nicht an Schrott. Problem ist, wenn wir uns hängen lassen, uns ein bisschen bequem sein lassen, ein bisschen das Fleisch raushängen lassen, da sind wir gefährdet. Galater 5,16 heißt es, ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Vers 26. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die Städte geben, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das er uns zu geben, der Herr unseren Vätern geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn deines Gottes niedersetzen. Du aber sollst vor den Herrn deinen Gott anheben und sprechen, ein umherirrender Aramäer war mein Vater, und er zog nach Ägypten hinauf und hielt sich dort als Fremder auf, als ein geringes Häuflein. Doch er wurde dort zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Er hat sein Volk nach Ägypten gehen lassen. Ich glaube wirklich, um sie zu beschützen vor dieser perversen Kultur der Kanaaniter. Und dort bei den Ägyptern, die sehr fremdenfeindlich waren und sich nicht vermischt haben mit den Israeliten, dort hat Gott sie zu einer starken Nation gemacht. Vers 6. Und die Ägypter misshandelten uns, unterdrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unser Mühsal und unsere Bedrängnis. Und der Herr führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern. Und er brachte uns an diese Städte und er gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nun siehe, ich habe die Erstlinge, die Frucht des Landes gebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott. Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte wohnt. Sollten die erste Ernte bringen im verheißenen Land und sollten bekennen und sich daran erinnern und bezeugen und feiern, was der Herr getan hat. Ihre Erlösung und Gott, du bist so gut, wir bringen dir diese Gaben, wir feiern dich. Und das müssen wir regelmäßig tun. Wirklich dran denken, was der Herr für uns getan hat. Wir vergessen so leicht und wir tendieren dazu, die Dinge selbstverständlich zu nehmen. Und wir vergessen, wie es war, bevor wir gerettet waren und den Herrn gekannt haben. Und wir vergessen, wir sehen manchmal gar nicht, wie gut der Herr zu uns ist, jeden Tag. Wie sehr er uns segnet und uns versorgt und uns vergibt und uns annimmt und uns liebt.
Vers 12. Wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, vollständig entrichtet hast und ihn dem Leviten, dem Fremden, der Weise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich sättigen.
Jedes dritte Jahr war der Zehnte für die Bedürftigen. Manche glauben auch, dass es dann zusätzlichen Zehnten gegeben hat für die Bedürftigen.
Aber wenn du es getan hast, Vers 13, dann sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. Ich habe das Geheiligte aus dem Haus weggeschafft und habe es auch den Leviten und dem Fremden. Das Geheiligte ist in dem Fall das Abgesonderte, das, was dem Herrn gehört. Aus dem Haus weggeschafft habe es dem Leviten, der Fremden, der Weise und der Witwe gegeben, nach allem deinem Gebot, das du mir befohlen hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten, noch vergessen. Ich habe nichts davon gegessen in meiner Trauer und habe nichts davon in meiner Unreinheit weggeschafft und habe nichts davon für einen Toten gegeben. Ich habe der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorcht. Ich war treu im Geben. Ich habe nicht, als ich deprimiert war, den Zehnten, das, was ich dem Herrn geben sollte, selbst gegessen, Kummerspeck angefressen. Und ich habe es nicht für tote Dinge ausgegeben, für die Dinge dieser Welt, wo ich gedacht habe, oh, ich brauche noch mehr davon. Sondern ich war treu im Geben. Und Vers 15, blicke herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben, wie du es unseren Vätern geschworen hast, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott hat Segen verheißen und wir in Ehren mit unserem Besitz. Und wir haben die Verheißung dort in Maleachi, wo der Herr sagt, prüfe mich, wenn du treu bist im Geben, ob ich nicht den Himmel öffne und den Segen ausgieße über dich. Vers 16. Am heutigen Tag befiehlt dir der Herr, dein Gott, diese Ordnungen und Rechte zu tun. So bewahre und tue sie mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Du hast heute dem Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will und dass du auf seinen Wegen gehen und seine Ordnungen und seine Gebote und seine Rechte bewahren und seiner Stimme gehorchen willst. Und der Herr hat dir heute sagen lassen, dass du ihm ein Eigentumsvolk sein willst, wie er zu dir geredet hat und du hast alle seine Gebote, dass du alle seine Gebote bewahren willst und dass er dich als Höchste über alle Nationen stellen will, die er gemacht hat, zum Ruhm und zum Namen und zum Schmuck. Und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk sein willst, wie er geredet hat. Klingt fast so wie bei einer Hochzeit, das Eheversprechen. Hey, willst du ihn ehren? Willst du? Okay, dann erkläre ich euch zu Mann und Frau. So kommt mir das fast vor. Hier. Du hast heute den Herrn sagen lassen, dass er dein Gott sein will. Und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du ihm sein eigenes Volk sein willst. Dieser Bund, den der Herr mit dem Volk geschlossen hat. Herr sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du an mir dran bleibst, wenn du tust, was ich dir sage, dann wirst du gesegnet sein im verheißenen Land. Lass uns beten. Vater, wieder danke für dein Wort. Danke, dass du ein Gott bist, der uns segnen will. Und danke, dass dieses Buch hier dein Wort ein Segen ist von dir an uns, dass wir wissen dürfen, wie wir heil und gut und richtig leben können. Füll uns mit deinem Geist, gib uns die Kraft, es auch zu tun, Herr. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.